Und dann landete die Maschine der LAN Airlines nach zwei ausgiebigen Stops im spanischen Madrid und der peruanischen Stadt Lima endlich auf dem Airport Santa Cruz. Ich war total erschöpft. Mir war flau auf den Beinen. Ob von vielen Sitzen oder vom Alkohol, weiß ich nicht. Außerdem war mir schlecht. Aber ich war am Ziel. So dachte ich damals. Mit unsicheren Schritten betrat ich also endlich Bolivien. Die Sonne brannte wie eine Heizspirale direkt über meinem Kopf. Aber es war ja auch klar, ich war ihr ja auch einige Höhenmeter entgegengekommen. Ich ging mit den anderen Passagieren über das Rollfeld, immer der freundlichen Dame in Uniform hinterher. Eine Durchsage in einer unverständlichen Sprache zerrte aus den Außenlautsprechern. Dazwischen tönte das laute Aufheulen der Düsen startender Flugzeuge. Wir gelangten schließlich in die angenehm schattige Vorhalle und mussten uns in eine Reihe stellen, um einzuchecken. Das dauerte eine kleine Ewigkeit, denn nur ein einziger Schalter war mit einem Zollbeamten besetzt. Immerhin für annähernd 100 Leute. Aber ich hatte Zeit. Ich schaute mich um. Kein Schild, das mir das Rauchen verbot. Ich zog also eine Zigarette aus meiner Tasche und zündete sie mir an. Und kaum hatte ich die aufgeraucht, war ich auch schon an der Reihe. »Anything to declare, Mister?« fragte der uniformierte Mann hinter dem Tisch. »Of course not, mein Bester. Pardon?« sagte ich mit meinen gebrochenen Englischkenntnissen und beugte mich weit vor. Ich benutzte den Aschenbecher des freundlichen Beamten, um meine Kippe auszudrücken. Er wich lächelnd zurück. Und dann war ich endlich wirklich in Bolivien. Ich stand in der großen Halle und schaute mich aufgeregt um. Ich überlegte, was wohl als nächstes passieren würde. Ich beobachtete die Menschen hier, die sich in freudigen Gesten begrüßten und sich lachend in den Armen lagen, ausgiebig erzählend und dann langsam durch die Halle zogen. Andere Menschen wiederum, die mit schnellem, geschäftlichen Schritt durch die Halle spurteten, mit ernster Miene eine Aktentasche unter dem Arm. Ich sah mich nach meinem Freund um. Wie er wohl jetzt aussah? Ob ich ihn überhaupt erkennen würde? Und ich selbst hatte mich ja ebenfalls optisch verändert. Früher hatte ich beispielsweise einen Bart, den ich jetzt nicht mehr trug. Und meine Haare waren damals auch noch länger gewesen. Und von der Färbung her noch nicht so grau. Wie sah wohl mein Freund jetzt aus? Plötzlich stand ein kleiner, indianisch anmutender Mann mit bunter Kappe und dunkelbrauner Strickjacke vor mir in der Halle. Er musterte mich mit seinen schmalen Augen und fragte mich, ob ich derjenige sei, der ich bin. Oder irgendwelcher Mann. Ich bestätigte verwirrt, dass ich die gesuchte Person sei und zeigte ihm meinen Pass, den ich immer noch in meiner Hand hielt. Er schaute gar nicht hin, sondern packte mich am Arm und zerrte mich durch die Halle. »Haben Sie Gepäck?« fragte er atemlos in einem gebrochenen Deutsch. »Ja«, sagte ich, »einen Koffer.« Er änderte plötzlich die Richtung und ich schleuderte förmlich hinter ihm her. Und plötzlich, noch bevor ich intervenieren konnte, standen wir an dem Band der Gepäcksausgabe. Es dauerte. Natürlich. Die Arbeiter mussten ja erst das Flugzeug entladen und dann die Gepäckstücke auf das Band legen. Mein Fahrer sah unentwegt zur Uhr. Entweder hatte er die Uhr neu bekommen oder er hatte tatsächlich keine Zeit. Ich fragte ihn, wieso mein Freund nicht selbst gekommen sei und anstattdessen ein Taxi gerufen hätte. Er wusste es nicht. »Ich bin nur ein Fahrer, engagiert von Familia. Entiendo? Sie verstehen?« Ich verstand nicht. Familie? Hatte mein Freund hier in Bolivien eine Familie gegründet? In meinem Inneren freute ich mich darauf, ihn wiederzusehen. Familie? Bedeutete das nicht, er hätte auch schon Kinder gezeugt? Ich war voller Erwartung. Endlich kam mein alter brauner Koffer langsam aus dem Tunnel gefahren. Ich griff danach, doch sofort stieß mein Fahrer mich zur Seite und nahm sich selbst des Gepäckstücks an. »Kommen Sie«, sagte er nur kurz und verschwand plötzlich hinter den umherstehenden Leuten. Ich folgte ihm, besser gesagt, ich folgte seiner bunten Kappe, denn er selbst war zu unscheinbar, zu klein irgendwie. Er verschwand immer wieder in den Bewegungen der Menschen. Ich hatte Mühe, ihn nicht zu verlieren. Schließlich hätte er ja ein Dieb, Gauner oder sonst was sein können. Und dann standen wir plötzlich draußen in der Sonne. Die Luft schmeckte nach Abgasen und auf merkwürdige Art würzig. An irgendetwas erinnerte mich dieser Geschmack. Und wenn ich es jetzt so erzähle, dann kommt mir wieder dieser Geschmack auf die Zunge und ich kann immer noch nicht ganz genau sagen, an welches Gewürz mich dies erinnert. Der Geschmack hatte eine schwere Note und war auf sonderliche Weise scharf, aber durchaus lecker, irgendwie appetitanregend. Ich versuchte auszumachen, von wo dieser Geruch kam. Doch die Umstände meines Aufenthalts ließen mich schnell die Würze vergessen und ich keuchte schwer, nach frischer Luft schnappend. Hupende Autos und rufende, lachende Menschen überall, dann das entfernte Donnern der startenden und landenden Flugzeuge und dann erst diese Sonne, so intensiv, so heiß und doch war es irgendwie auch kühl. Die hier herrschende Luft machte den Wärmetransport scheinbar schwierig. Ich hatte gelesen, dass Santa Cruz in dem Gran Chaco liegt. Der Gran Chaco ist eine Region mit einigen Trockenwäldern und riesig ausgebreiteten Gegenden aus Dornenbüschen. Ich erwartete also Einsamkeit und Ruhe, doch hier in der Stadt war von all dem nichts zu spüren, geschweige denn zu sehen. Ganz im Gegenteil, hier war es laut und stinkend und voller kleiner, schlitzäugiger Menschen in bunten, aufdringlich wirkenden Tüchern. Mein Fahrer zeigte auf den riesigen Parkplatz vor dem Flugplatz. »Vengo, pronto, kommen Sie«, forderte er mich auf. »Wohin müssen wir denn eigentlich? Ist es noch weit?« Der Fahrer blieb plötzlich stehen und überlegte. »Nicht allzu weit. Morgen Abend, wir sind da«, lachte er auf. »Kommen Sie.« Ich glaubte nicht zu verstehen. »Morgen Abend erst?« Ich fragte nach, und ich erfuhr so, dass man sich hier scheinbar nicht in Weiten orientierte, wie es in flachem Land der Fall war, sondern in Höhen. Er zeigte, ohne dass er es noch einmal für nötig befand, anzuhalten, schräge vor sich nach oben. »Dort oben«, sagte er, und ich versuchte zu erkennen, wo er meinte. Er kannte jedoch nichts als einen leeren Himmel.
»Quattro. Ah, ungefähr auf 4000 Meter. Morgen Abend, wir sind da.«
Ich verlangsamte meinen Schritt. »Noch höher?« Die Luft war hier schon merklich dünner, wie sich mir als Raucher nun wirksam zeigte. Ich war schnellatmig geworden. Nur durch das Laufen hier auf dem Parkplatz. Und das lag nicht etwa an der Zigarette, die ich rauchte. Die Luft reichte einfach nicht aus, um meine müden Muskeln, meinen Hirn und meine Lungen in befriedigendem Maß mit Sauerstoff zu versorgen. Und ich sollte sogar noch höher? Noch einmal 3500 Meter höher? Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich dort atmen sollte. Doch es gelang mir nicht. Nicht die Atmung, sondern die Vorstellung. Dann kamen wir schließlich beim Fahrzeug an. Es war ein alter Jeep. »Hat Freund gekauft«, sagte der Fahrer stolz und zeigte auf das Fahrzeug. Es war weit und breit der einzige Jeep. Sonst war der Parkplatz überfüllt von Kleinwagen und Bussen mit bunten Aufschriften. »La Union es la Fuerza«, stand an einem Bus geschrieben, was so viel hieß wie »Einheit ist Stärke«. Der Jeep bildete eine große Ausnahme in dieser Blechflut. Klassisch von oben bis unten verdreckt mit einem Dachgepäckträger, auf den mein Fahrer nun meinen alten Koffer warf. Er selbst stieg einfach ein. »Sollte der Koffer nicht besser festgemacht werden?«, fragte ich erstaunt nach. Der Fahrer stieg fluchend wieder aus. Er schwang sich seitlich das Auto hinauf und klemmte den Koffer unter einen Spanngurt, der sich wehr in dem Gestänge des Gepäckträgers verknotet hatte. Dann setzte er sich wieder hinein und ließ den Wagen an. Ich warf meine Zigarette auf den Boden, trat sie aus und setzte mich neben ihn auf den Beifahrersitz.